Hallo ihr lieben Schatzis, unsere neue Folge ist da. In dieser Folge sprechen wir am Anfang erstmal über einen China-Restaurantbesuch hier in Malaga. Authentische chinesische Küche, das durften wir hier in Malaga erleben und es war wirklich ein Abenteuer. Danach widmen wir uns einem Thema, was ein bisschen schwerer ist und ungewohnt emotional von uns, nämlich dem Thema Umgehen mit Rückschlägen und Resilienz. Und da sprechen wir auch über unseren persönlichen Rückschlag, der uns seit mehreren Monaten, ja anderthalb Jahren begleitet auf unserem Weg, nämlich dem unerfüllten Kinderwunsch. Es wird also ein bisschen schwerer, ein bisschen emotionaler in dieser Folge, aber wir versuchen es trotzdem mit der gewohnten Schatzi-Business-Leichtigkeit rüberzubringen. Viel Spaß beim Hören.
Wollen wir noch mal ganz kurz... Okay, wir wollen nicht. Es geht los.
Ja, es geht los. Wir wollen doch noch nicht ganz kurz mal hier und da einfach mal machen. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schatzi Business, eurem Podcast für Gründertum und Pärchenzeug. Wie immer mit meiner Frau Edina, die mir gegenüber sitzt.
Heute nicht die Hübsche.
Warum
Hallo.
Nicht die Hübsche?
Ja, sonst sagt man mit meiner wundervollen Frau oder mit meiner hübschen
ja,
Frau.
Ja, was habe ich denn gerade gesagt?
Mit meiner Frau.
Ach so, mit meiner tollen, einmaligen, wunderschönen Frau Edina.
Hallo.
Und mit mir, dem David. Und du hast mich schon gerade eben gebeten, ich soll unbedingt mal meine Zahnspange live on air rausmachen, weil du das so eklig findest.
Ja, also erstens rausmachen, damit man dich ein bisschen besser versteht. Du
lispelst
ein bisschen. Dann muss man einfach nochmal dieses Geräusch hören, wenn du das rausholst.
Ja, ich muss die Zahnspange übrigens rausholen. Also ich würde die nicht rausholen. Würde ich hier keinen schwarzen Tee vor mir haben, weil das verfärbt die Zahnspange und dann sehe ich aus wie ein Penner. Also auf geht's. Zwei geübte Griffe und draußen ist das Ding.
Wirklich.
Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, ich habe seit mittlerweile 9 Wochen eine Zahnspange, aber so eine transparente, die muss ich fast 24 Stunden am Tag tragen und ich habe so eklige, ja wie so Steinchen auf die Zähne geklebt bekommen.
So Pickel.
Die das halten und ja, dadurch soll ich einen geraden Mund bekommen. Und gerade Zähne.
Geraden Mund oder gerade Zähne?
Ja, beides wahrscheinlich.
Ja, aber es sieht schon mal gut aus. Nach 9 Wochen ist, ja, toll. Das wird, ja. Das wird.
Könnt ihr das sehen?
Du wirst nochmal hübsch.
An den Empfangsgeräten könnt ihr das sehen. Also, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die vorletzte aus Malaga. Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
So schade.
Ich habe euch doch kurz erzählt, wie toll ich hier schlafe und wie gut es mir geht. Seit 2 Tagen schlafe ich wieder so wie in Deutschland, ganz schlecht. Wache um 4 Uhr auf und bin dann erstmal 1-2 Stunden wach, einfach weil es mich stresst, dass wir wieder an zu Hause denken. Dass ich an zu Hause
denke. Ich denke noch nicht an zu Hause. Das ist wurscht.
Ja.
Wir waren gestern, wir wurden eingeladen hier, oder nicht eingeladen, sondern es wurde eine Gruppe erstellt, oder es gibt eine Gruppe hier vom Coworking Space mit Leuten, die gern essen gehen. Und da hat irgendwer reingeschrieben, ja, hier gibt es so Authentic Chinese Food von einer Chinesin, die sich ja auskennen muss. Und dann sind wir gestern mit einer Gruppe dann da hingefahren.
Mit dem Zug hingefahren, Industriegebiet.
Industriegebiet, also da kommen die ganzen China-Zeugs her, was sie hier alles verkaufen. Riesengroße Lagerhallen, dunkle Ecken, also es war wirklich so dreckiger Vorort-Industrie.
Na, das war ein ganz normales Industriegebiet, so wie bei uns daheim, Industriegebiet. Es war nicht dreckig, ich fand es erstaunlich gut.
Okay,
gut,
ja dreckig, nur, das hatte ich jetzt nur gesagt, damit es so ein bisschen
ja, du wolltest
Dramatik
ein bisschen,
noch ist. Naja, auf jeden Fall sind wir dann in dieses Restaurant gegangen oder vor diesem Restaurant war erstmal aufgehängt. Also ich dachte erst, es wären Bilder von irgendwelchen Fischen, weil es so platt und zweidimensional war, aber dann haben wir gesehen, es waren echte Fische. Es waren,
die an einer Stange, wie so eine Kleiderstange hing draußen.
Ja, das war eine Kleiderstange.
Ach, das war eine Kleiderstange.
Eine Kleiderstange und die hingen da zum Trocknen. Das waren praktisch so, Oktopusse, die halt sehr, sehr in die Breite gestreckt wurden.
Plattgedrückte, getrocknete. Ich habe gedacht, das wären Quallen. Sah aus wie eine Qualle. so ein, wie nennt man das, so ein Querschnitt von einer Qualle, also ganz dünn. Aber es war ein Oktopus.
Ja. Ja. Und da sind wir da reingegangen, wir waren die Ersten.
Und wir haben noch gescherzt draußen, hahaha, das ist die Vorspeise.
Ja, ja. Und dann sind wir da reingegangen und dann sagt dieser Typ, der da drin saß, an seinem Laptop natürlich irgendwas zockend wahrscheinlich, aber das können die Chinesen ganz gut, steht auf und sagt, only for Chinese people. Und dann sagen wir, okay, vielen Dank für die Begrüßung, lieber Rassist Chinese. Und haben gesagt, wir haben eine Reservierung, dann haben die uns an den Tisch geführt. Aber das ist schon krass, dass
man hier... Und das war so eine Wedding Hall, so ein Wedding Restaurant. Ja. Da heiraten...
Menschen.
Chinesen. Das ist wirklich so zum Heiraten ein Restaurant. Aber, und ich habe mich gefreut. Ich gedacht, okay, dann sehe ich mal ein bisschen was Traditionelles. Wie heiraten sie? Wie schaut es aus? Aber es ist nicht wirklich sehr hübsch gestaltet. Also einfach zweckgebunden. Und die Fangwei, die Chinesin, die uns dort hingebracht hat, die sagte, so eine traditionelle chinesische Hochzeit, die sagt, nach 4 Stunden ist die auch um.
Ja.
Also so sah es dort auch aus. Also so nicht verweilen, nicht bleiben, kein Spaß am Essen und ciao, Kakao.
Ja, aber dafür haben sie so um die 1000 Leute als Gäste.
Ja.
Na gut, es gibt auch viele Chinesen. Naja, was war dein Highlight
gestern? Oh Gott, David, also du hast jetzt schon ein paar Sachen rausgehauen.
Was denn?
Also ja, der Chinesen, hat uns das Zocken, das können die Chinesen gut. Das war schon mal Nummer 1. Und es gibt ja auch viele Scheiße. Ja, du haust Fakt. Parolen raus, mein Freund.
Das ist Fakt. Also wenn der Chinese zu mir sagt, this is only Chinese restaurant, only for Chinese people, dann darf ich mir das ja wohl auch rausnehmen.
Okay.
Und das ist Fakt, dass es viele Chinesen gibt.
Ja, okay, das ist Fakt. Es gibt viele chinesische Mitbürger auf dieser Erde.
Also, genau. Ja, und dann war da so eine Glasplatte, die man so drehen konnte, wie man das so aus dem Film kennt. Und ein Highlight nach dem anderen. Die haben da aufgetischt ohne Ende. Ohne Ende. Wir sind nicht satt geworden.
Wir sind deswegen nicht satt geworden. Nicht, weil es zu wenig Essen gab. Es gab, wir waren 15, 16 Leute an einem runden Tisch. Und es war auch ganz gesellig. Das kennen wir auch aus diversen chinesischen Restaurants, asiatischen Restaurants in Deutschland. Das ist so ein runder Tisch, so eine Platte, die dreht man dann einfach. Kann sich dann, und es war einfach riesig, dieser Tisch mit dieser Platte. Ich meine, an einen Tisch, 20 Leute passen an einen Tisch. Das ist auch echt so. Und da waren Sachen drauf. Da kannst du so drehen, wie du wolltest. Es wurde nicht besser.
Ja, also es gab wirklich nicht viel Sachen, die irgendwie gut waren. Es ist extrem viel Fleisch, aber halt so sehr außergewöhnlich. Also allein 2 Teller mit verschieden zubereiteten Schnecken, aber noch in den Schneckenhäusern. Oder mein Highlight, das wollte sie uns ja auch nicht verraten, was das ist. Wir hatten ja nachgefragt.
Genau, die chinesische Freundin, die Fangwei, die sagte, nee, erst essen. Macht ein Foto davon und ich erkläre euch später, was es ist. Da wusste ich schon, okay, das hier wurde, ist nicht einfach.
Wurde gefragt, kann es fliegen? Ja. Und dann habe ich, also ich habe ja geschätzt, dass es eine Katzenzunge war, aus Scherz. Und es war tatsächlich eine Zunge, nämlich eine Entenzunge. Und so eine Entenzunge sieht wirklich sehr komisch aus. Also wie ein Alien, wie ein Insekt. Naja, hattest du noch ein Highlight? Oder?
An dem Abend? Nee, also für mich war es, ich habe einfach weiter gedreht. Ich habe einfach nur weiter gedreht. Für mich ist das leider gar nichts. Ich fand das gut, dass das ganze Tier verwertet wurde. Also man hat da vom Tier alles gesehen. Du hast es auf dem, du hast die Zunge davon gesehen. Du hast die Füßchen nochmal in der Suppe gehabt. Dann den Mittelteil irgendwie. Also das fand ich okay, dass wenn schon so viele Tiere, dass sie irgendwie auch Verwendung finden überall. Aber es war einfach, also jetzt, mir wurde gestern klar, chinesische Restaurants in Deutschland sind einfach für den europäischen Gaumen, für den europäischen Magen gedacht und so entwickelt, weil das würden wir so nicht essen.
Nee.
Es war sehr außergewöhnlich und danach haben wir gesagt, okay, was essen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Schmieren wir erstmal eine Stulle zu Hause.
Ja, also es war wirklich ein Erlebnis, kann man sagen.
War wirklich ein Erlebnis, toll, aber es war ein Erlebnis mit den tollen Leuten aus dem Coworking Space, hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben viel gelacht. Mhm. War ein cooler Abend.
Ja,
war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooler Abend. Ja,
ein schön. Kulinarisches Abenteuer in Spanien, nicht Spanisch.
Ja, davon haben wir einige, David, hier, seit wir da sind. Sehr viele kulinarische Abenteuer.
So, kommen wir zum Thema der heutigen Sendung. Wir haben sehr lustig und eklig angefangen und es geht lustig und eklig weiter. Und zwar mit unserem Thema, wie gehen wir mit Rückschlägen um? Das haben wir uns heute für euch überlegt. Wir hatten schon mal was Ähnliches, was eher in Richtung Motivation geht, aber ja, das Gegenteil von Motivation oder some kind of Gegenteil ist ja ein Rückschlag. Und wie geht man eigentlich damit um? Und da haben wir uns überlegt, wir fangen erstmal an, und das soll jetzt nicht langweilig klingen, aber was ist denn überhaupt ein Rückschlag?
Genau, was ich denke, so ein Rückschlag ist auf jeden Fall für jeden individuell, oder? Also jeder empfindet Rückschläge ja anders.
Ja.
Und wir können ja vielleicht heute ein bisschen sagen, was für uns Rückschläge sind. Wo sehen wir einen Rückschlag?
Ja.
Ich meine, ganz klar, die ganz großen Sachen, so wie Tod eines geliebten Menschen, Kündigung, Jobverlust von heute auf morgen. Also das sind natürlich die großen Sachen, die uns alle irgendwie innerlich bewegen.
Ja, also Trennung, Lebenskrise, Konflikt, ja. Leid. Also ich habe tatsächlich mal gegoogelt und da hatte ich so ein Schaubild über Resilienz und da war halt auch Leid als etwas angegeben. Und ja, klar, Leid in welcher Form auch immer. Ich habe das mal versucht, irgendwie rational zu fassen. Was ist eigentlich ein Rückschlag? Und letztlich ist es doch etwas, was mich seelisch sehr stark beschäftigt und schlechte Laune macht. Natürlich kann man schlechte Laune jetzt sowohl sehr, sehr große, viele schlechte Laune und ein bisschen schlechte Laune. Aber es ist auf jeden Fall etwas ein negatives Ereignis, was mich beschäftigt.
Gut, ja. Da stimme ich dir zu, lieber David.
Ja, vielen Dank.
So, und weiter?
Ja.
Möchtest du noch mal ein bisschen was sagen? Also, dann lassen wir das jetzt so. Also wenn wir jetzt hier von Rückschlägen sprechen, dann meinen wir Rückschläge, Dinge, die in unserem Leben passieren, die uns aus der Bahn werfen.
Können.
Und aus der Bahn werfen können. Und für jeden ein anderes. Ich meine, manche gehen mit Trennungen anders um und sagen, na gut, okay, dann kommt der Nächste oder die Nächste oder was auch immer. Also das, was euch...
Aber es ist ja trotzdem ein Rückschlag.
Es ist also ein Rückschlag. Egal, das, was euch aus der Bahn wirft. Im Großen und im Kleinen.
Genau, genau, richtig. Und ja, also das hat auch, glaube ich, oder das hat auch nichts damit zu tun, ob man jetzt Unternehmer ist oder nicht Unternehmer ist, ob man Unternehmer sein möchte, weil so ein Rückschlag kann einem ja jederzeit widerfahren, weil es, wie gesagt, auch sehr unterschiedliche Dinge gibt.
Genau, diese Rückschläge, die werfen uns aus der Bahn und manchmal sind wir auch gar nicht in der Lage, den Alltag irgendwie weiterzuführen oder im Alltag ja weiter zu machen, so wie bisher, auch im Job nicht. Und bei Selbstständigen ist es halt schlecht, ist blöd, weil man muss ja jeden Tag irgendwie weitermachen, aufstehen, je nach Auftragslage. Man kann nicht einfach sagen, so jetzt Krankmeldung und ich bin die nächsten 2-3 Wochen außer Gefecht. Deswegen liegt uns dieses Thema besonders am Herzen. Es ist natürlich, also Resilienz, Rückschläge, worüber wir heute sprechen, betrifft jeden. Aber wir zwei als Unternehmer wollen heute auch zeigen, wie kann man Rückschläge gut verkraften, weitermachen, weil da wartet ja noch irgendwie ein Unternehmen, ein Job auf einen.
Ja, und auch eine Familie und
auch Familie.
Andere Dinge. Also Job ist ja nicht alles, ne? Also man will ja auch am Leben teilhaben. Ne?
Mhm, richtig.
Genau, und wir würden da einfach unseren Rückschlag mal nehmen, den wir ja zu tragen haben, zu verkraften haben. Der ist allerdings, also ich würde sagen, das Ereignis des Rückschlages liegt schon sehr weit in der Vergangenheit, aber die Folgen des Rückschlages, mit denen ja kämpfen wir ja immer noch oder mit denen leben
wir. Baden wir immer noch aus. Wir reden so um den heißen Brei.
Genau, erzähl doch mal.
Also wir haben uns heute entschieden, über die Kinderlosigkeit, über unseren Kinderwunsch zu sprechen. Wir haben vor einem Jahr erfahren oder mehr als vor einem Jahr, im Sommer 2018, haben wir erfahren, hoppla, das, so wie wir uns das gedacht haben, das wird so nicht klappen. Dann haben wir die Diagnose Unfruchtbarkeit erhalten und ja, uns wurde gesagt, auf natürlichem Wege können Sie kein Kind bekommen. Und es hat uns mitgenommen, weil wir natürlich darauf hingearbeitet haben. Wir haben gerade frisch geheiratet und wollten unbedingt eine Familie gründen. Und das war sehr schwer zu verkraften. Also ich habe an dem Tag, an dem wir es erfahren haben, erstmal 2 Gin Tonic getrunken.
Ja, weiß ich gar nicht mehr.
Um 12 Uhr mittags. Ja.
Ehrlich?
Ja, ich hatte meine Nichte zu Besuch und wir haben gerade für Chemie, Französisch, irgend sowas gelernt. Für Französisch lernen wir keine Chemie mit ihren Kindern. Französisch. Und dann habe ich sie nach Hause geschickt und habe erstmal mir 2 Gin Tonic gegönnt.
Ja, richtig so. Jeder geht anders mit Rückschlägen.
Also das ist vermutlich nicht der richtige Weg, aber in dem Moment dachte ich so, oh scheiße, was eine Riesennachricht, was ein Riesen, das hört man immer nur von anderen, das passiert immer nur anderen und scheiße, jetzt hat es mich irgendwie getroffen oder uns hat es jetzt getroffen.
Ja. Und jetzt ist das ja nur praktisch ein Beispiel für einen Rückschlag. Also wir wollen uns ja jetzt nicht auf eine Ebene stellen mit jemandem, der einen wichtigen Menschen verloren hat oder so, aber das ist ja ein Rückschlag und wir möchten da einfach drüber berichten, wie wir damit umgehen, denn wir haben auch sehr früh gemerkt und sehr nachhaltig gemerkt, dass wir anders damit umgehen. Mhm. Und das ist auch öfter ein Konfliktthema zwischen uns, aber trotzdem stärkt uns das beide. Mhm. Je nachdem, oder du gehst damit anders um als ich und das stärkt mich und andersrum, auch wenn es ein Konfliktthema ist. Genau, ich möchte da kurz vom Thema ein bisschen weg, von unserem persönlichen Thema hin zum Thema Resilienz. Ich habe nämlich mal gegoogelt, was ist denn eigentlich Resilienz? Denn das hat was damit zu tun. Und zwar ist es die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Oder, und diesen Satz finde ich ganz schön, das Immunsystem der Seele.
Ja,
okay. Ja, also wie schnell werden wir oder wie gut werden wir mit Rückschlägen, Schicksalsschlägen, Trennung, Verlust, wie schnell kommen wir damit klar?
Genau.
Wie schnell ist unsere Seele in der Lage, das zu verarbeiten und damit klarzukommen?
Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Genau.
Ich habe auch was ganz Schönes gefunden. Resilient nennt man auch flexible Materialien, die nach Einwirkung von außen wieder in ihre Ausgangsform zurückkehren.
Also dieses klassische Lineal, was du an die Tischkante hältst, dann brrr.
Ja, genau, zum Beispiel, ja, richtig.
Und das wobei, ist dann die technische Erklärung dafür.
Genau, wobei ich finde, dass dieses, man kehrt in seiner Ausgangsform auf den Menschen nicht zurückkommt, weil ich glaube, dass so jeder Schicksalsschlag, den wir erleben, am Ende des ganzen Prozesses
sind wir ein anderer.
Ja. Genau. Im besten Fall ein stärkerer Mensch und haben das super gut verkraftet und haben daraus gelernt und haben wirklich viel Positives mitgenommen oder eben nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass dieses, man kehrt wieder in seine Ausgangsform, Ursprungsform. Wenn du gehst, muss ich auch gehen.
Entschuldigung, ich habe das gesehen.
Ja, also ich glaube nicht, dass man in seine Ausgangsform, aber klar, ist die Fähigkeit von Menschen aus Schicksalsschlägen zu lernen und wieder sich auf die Beine zu stellen vielleicht. Ja.
Ja, zu verkraften letztlich. Mhm. Und da das erste Mal von Resilienz habe ich gehört, tatsächlich mit dir zusammen saß ich im Auto, wir haben ein Hörbuch gehört, nämlich von Jochen Schweizer, Der perfekte Augenblick. Und ja, Jochen Schweizer ist ja nur einer, von dem man halten kann, was man will. Aber das Buch würde ich persönlich auf jeden Fall empfehlen. Das hat uns gut gefallen, es ist kurzweilig gut geschrieben und da spricht er ganz oft von dieser Resilienz. Ich lese gerade in meinen Notizen, die Autokorrektur hat Residenz geschrieben. Also wie man Resilienz erlernen kann, anhand von dem Beispiel eben vom Jochen Schweizer. Und das ist wirklich eine Buchempfehlung, die wir aussprechen können, oder was?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe von dem Begriff schon viel früher gehört, schon sehr, sehr, sehr früh.
Du nur wieder.
Ich wieder. Also ich kenne mich ja damit besser aus. Nein, ich habe davon sehr früh gehört, weil ich mich mit solchen Themen schon immer befasst habe. Und zwar aber aus so spirituell angehauchten Zeitschriften. Und da geht es sehr viel um die Selbstliebe, um den Seelenfrieden. Und da wird ganz oft von dem Begriff Resilienz gesprochen. Eckhart Tolle, ein ganz toller Philosoph, da kann man auch ganz viel nachlesen. Und das hat mich deswegen beschäftigt, weil mir aufgefallen ist, dass ich schon in jungen Jahren sehr viele Rückschläge erlitten habe, alleine dadurch, dass wir geflohen sind. Ja, allein dieses mit 7 Jahren das Land verlassen auf eine komische Hauruck-Aktion von heute auf morgen, alles weg, neues Land und jetzt lebt da, dass man erst später irgendwie als Erwachsener verkraftet oder ganz, ganz viele andere Dinge, auch in Beziehungen, auch berufsmäßig. Und da ist mir aber aufgefallen, dass ich wirklich immer wieder aufstehen kann und dann bin ich, wie auch immer, über diesen Begriff gestoßen. Ja.
Ja. Ja, und für jeden bedeutet, glaube ich, auch der Begriff Resilienz irgendwie was anderes. Aber letztlich wie wir damit umgehen. Und ich glaube auch nicht nur, wie wir damit umgehen, sondern auch, wann wir damit umgehen. Also gerade bei dir, ich meine, viele Sachen hast du ja erst zu einem viel späteren Zeitpunkt begriffen, wie du darauf reagiert hast. Oder auf manche Sachen reagiert man ja zeitversetzt. Also ich könnte mir jetzt irgendwie ein Beispiel vorstellen, auch, dass, keine Ahnung, irgendein nahestehender Mensch verstirbt und dass man sich dann in Arbeit schmeißt und dann erstmal irgendwie das Wegarbeiten, wegverbrennen will und dann sich erst damit später auseinandersetzt. Vielleicht auch, weil der Geist das gar nicht in einem Moment fassen kann.
Ich glaube, das ist auch so eine ganz normale Abwehrhaltung. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Schutzmechanismus vom Körper. Ja, also ich habe, wie gesagt, ganz vieles erst im Nachhinein begriffen und gemerkt. Und ich glaube auch, dass uns dieses Resilientverhalten irgendwie mit in der Kindheit mitgegeben wird. Wir lernen sehr viel von unseren Eltern, von unserem Umfeld, aus der Erziehung. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist zum einen das, was Menschen darauf vorbereitet, resilient zu sein. Das spielt eine ganz große Rolle. Und ja, was sagst du dazu? Also warum sind manche Menschen resilienter als andere? Warum sind wir nicht alle gleich damit ausgestattet?
Ja, ich glaube, ja klar, also da liegt sicherlich irgendwie ein bisschen davon in der Kindheit, was man von den Eltern mitgegeben bekommt, aber vielleicht auch, wenn ich mich mal an meine Vergangenheit erinnere, vielleicht auch die eigenen Erfahrungen, also nicht nur das, wie die Eltern reagieren auf Rückschläge, sondern wie man selber oder wann man selber einen Rückschlag erleidet und wie schwer der ist. Also ich erinnere mich an meine erste große Liebebeziehung, die in die Brüche gegangen ist und da hatte ich ein Jahr mit zu kämpfen. Und ich habe, also es ging von X bis Y und obwohl ich noch ein Kind war, glaube ich, dass es ein extrem einschneidendes Erlebnis war und dass ich da für mich in irgendeiner Art und Weise erfahren musste, wie man damit umgeht. Also das war eine ganz, ganz schlimme Zeit irgendwie für mich so. Und ich glaube, hätte ich damals, sagen wir mal, einen Psychologen gehabt oder sowas, mit dem ich darüber gesprochen hätte, dann hätte ich für mich vielleicht besser lernen können, auch für meine Zukunft, mit Rückschlägen umzugehen. Und so habe ich es halt für mich selber irgendwie rausgefunden, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass ich viele Dinge, die ich damals erfahren habe und wie ich damit umgegangen bin, dass ich die auch noch jetzt nutze, ob das jetzt gute Eigenschaften sind oder schlechte. Die habe ich dann einfach damals irgendwie gelernt, die hat mein Bewusstsein so eingespeichert und das ist dann halt für mich die Resilienz oder die Größe der Resilienz oder der Grad der Resilienz.
Ja, interessant. Ja, so würde ich es auch sehen. Ich habe auch bestimmte Eigenschaften mitbekommen, um aus Krisen wieder auf die Beine zu kommen. Und ich muss ehrlich sagen, das finde ich schon mal super. Ich glaube auch, dass meine Mutter sehr viel dazu beigetragen hat, meine Schwester, weil meine Mama, die hat einfach gehandelt. Sie hatte gar keine Zeit, um irgendwie sich lange im Leid zu suhlen, sage ich jetzt einfach mal so plakativ. Und es war immer so, es muss eine Lösung gefunden werden. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt irgendwie schwach bin. Ich habe drei Kinder, ich muss sie irgendwie beschützen. Ich muss dafür sorgen, dass sie was zu essen haben. Ich muss dafür sorgen, weil meine Eltern waren getrennt. Der Vater war noch im Krieg irgendwie in Bosnien. Sie war alleine hier und sie hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken, oder Probleme ganz langsam zu lösen. Also sie hat einfach Entscheidungen getroffen, sie hat einfach gemacht und hat immer geschaut, okay, es muss weitergehen. Und das habe ich auch mitbekommen, was super ist. Also ich freue mich, weil ich manchmal merke, ich bin auch lösungsorientiert. Ich suhle mich auch nicht viel zu lange in irgendwelchen Problemen, sondern schaue, dass ich irgendwie eine Lösung finde. Ich habe aber festgestellt, dass ganz viel bei dieser Methode auf der Strecke bleibt. Und umso älter ich werde und umso mehr Schicksalsschläge man verkraften muss. Und ich meine, umso älter wir werden, umso mehr kommt ja dazu. Als Kind ist die Welt ja noch irgendwie klein und die Möglichkeit an Schicksalsschläge zu erleiden ist ja, würde ich sagen, etwas kleiner als jetzt. Ich meine, allein jobmäßig müssen wir uns jetzt irgendwie Herausforderungen stellen. Unser Kinderwunsch, unsere Freunde, unsere Verwandten, Eltern, wer auch immer verstirbt. Ja, das sind alles so Dinge, die uns, und mir fällt auch gerade ein, es ist auch ganz traurig, es gibt Kinder auf der Welt, die sind ganz jung, ganz früh, schon ganz schlimmen Schicksalsschlägen aus. Das macht mich gerade ganz traurig.
Ja, das glaube ich. Also ich finde das, je tiefer wir da reinkommen, ist ein echt interessantes Thema. Einerseits denke ich, okay, die Leute von früher, wo es ich sag mal, in Deutschland oder in anderen Ländern den Leuten noch nicht so gut ging wie jetzt, also vom Standard her, dass die Leute besser mit Resilienz umgehen können als wir. Also man spricht ja irgendwie so von Luxusproblemen, ne? Und also ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber wenn bei uns irgendwie, keine Ahnung, wir einen Job verlieren oder sowas, und da gibt es ja Leute, die dann in tiefste Depressionen fallen und überhaupt nicht mehr aufstehen können. Und früher musste man ja damit umgehen. Da muss Brot auf den Tisch, sonst verhungern wir. Und das, da hat man ja ganz andere Probleme gehabt damals. Und das hast du ja auch angesprochen, das ist damals so, das ist jetzt ein Problem, da muss eine Lösung gefunden werden, sonst geht es nicht weiter. Und heute ist es ja so, wenn du einen Job verlierst, dann ist das so und dann geht es halt, also wo ist das Problem, ne? Also
ja aus, klar, aus der, aber das kommt halt auch, oder ich glaube, da hängt jetzt ein richtiger Rattenschwanz dahinter, das ist ja okay, was verbindet man mit diesem Job, was hängen für Werte für einen dabei, ne? Klar, also wir würden sagen, ja klar, in Deutschland, wenn du einen Job verlierst, es geht weiter, Leute, das ist das Gute, das geht auch weiter, umso schneller man an diesen Punkt kommt, umso besser, aber klar, jeder persönlich, das haben wir gesagt, da hängt ja irgendwie noch mit Erwartungen, was auch immer an jedem kleinen Problem dran. Wir würden auch sagen, okay, da hast du jetzt die große Liebe verloren. Mensch, da um die Ecke war doch der Nächste. Du bist doch so hübsch. Mach dir doch keine Gedanken. Aber das ist ja für den Menschen gerade in dem Moment ja seine ganze Welt.
Ja.
Genau. Genau, also worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich jetzt im Alter merke, dass ich zwar resilient, also ich würde sagen, ich besitze eine gewisse Resilienz, einen hohen Resilienzgrad, aber es bröckelt. Die Methoden, die ich dafür aufwenden muss, mich wieder aufzurappeln, es fällt mir immer wieder schwerer, weil dieses einfach machen und zack und nicht lange überlegen, nicht lang fackeln, das hilft nicht immer. Also ich merke, um ein Problem, gerade jetzt komme ich nochmal zurück auf unseren Kinderwunsch. Du sagtest ja, wir gehen beide unterschiedlich damit um und ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast, wie du das empfindest, wie du damit umgehst. Aber ich merke, ich kann da nicht einfach sagen, jo, so ist es, zack, weiter geht's, wird schon. Da brauche ich irgendwie ein bisschen mehr.
Ja, aber ich denke auch, dass man, je älter man wird, desto mehr Resilienz hat man automatisch, weil während dem Lebensweg passieren nun mal Rückschläge und je jünger ich bin, desto weniger Zeit habe ich auf dieser Erde verbracht und je älter ich werde, desto mehr Rückschläge kommen ja automatisch. Also baut man eine Resilienz auch mit der Zeit auf. Und das ist ja auch gut so, weil die Rückschläge werden ja tendenziell auch eher weitreichender. Also ich sag mal, früher war ein Rückschlag, dass du, keine Ahnung, deinen Fußball auf Nachbars Grundstück geschossen hast, so. Und das war ein Rückschlag. Und das ist sicherlich auch
Für wen war das denn ein Rückschlag?
Na, für dich als Kind.
Ach so.
Also, ja, also Kinder haben Rückschläge, aber andere Rückschläge. Mhm. So.
Okay.
Und wir haben halt eher, so in der Jugend haben wir die Rückschläge, dass wir irgendwie einen Partner verlieren, Liebeskummer haben, also verlieren in dem Sinne, dass er einfach weg ist, Liebeskummer haben. Und jetzt sind halt die Rückschläge irgendwie, ja, keine Ahnung, Job verloren, dadurch vielleicht das Haus verlieren oder wichtige Menschen im Umfeld verliert man.
Ja.
Deswegen muss man ja über die Zeit einfach eine höhere Resilienz aufbauen, sonst ja, vergeht einem ganz schnell das Lachen.
Nein, okay,
es ist wirklich ein interessantes Thema.
Also, ja, vielleicht finden wir auch jemanden, der mal zu diesem Thema ein Interview mit uns führen möchte. Mich würde es wirklich freuen, wenn wir jemanden hier haben, der über dieses Thema
Profi.
Nein, ein Profi, vielleicht einen Psychologen oder mal gucken, vielleicht kriege ich Eckart Tolle hier.
Ja, oder okay. Genau, ich habe jetzt nochmal geschaut, wie kann man Resilienz erlernen? Und Google gibt mir natürlich ein Ergebnis, also ein Top-5-Ding.
Ja,
aber da fand ich ein paar ganz gute Ratschläge dabei, die so allgemeingültig sind. Das sind jetzt nicht meine persönlichen Ratschläge, aber ich kann damit schon was anfangen. Ich habe mal 4 davon rausgeschrieben.
Mhm.
Und zwar einmal, akzeptiere Wandel als etwas, was zum Leben dazugehört. Das finde ich, wenn man das wirklich verinnerlicht, dann ist das eine gute Sache. Denn wir Menschen, und das lehre ich auch in all meinen Workshops, wir Menschen wollen keine Veränderung. Das ist so in unserer DNA drin. Ich lehre das halt so in diesem beruflichen Kontext, aber natürlich sind wir Menschen ständiger Veränderung unterworfen. Ja? Und wenn man das einfach akzeptiert, dass Dinge sich stetig ändern, dann kann das schon in Richtung Aufbau von Resilienz
auf jeden Fall. Also dieser Faktor Akzeptanz ist sehr, sehr wichtig, weil solange man das nicht akzeptiert, es ist ja Tatsache, es ist passiert, es ist nun mal da, man kann es nicht wegändern. Und solange man sich dem nicht stellt, wird es keine Lösung geben, wird es keine passende Lösung geben für einen selbst. Ja, einfach dem stellen und sagen, es ist so, wie es ist. Ohne Wertung. Einfach sagen, es ist so, wie es ist und das annehmen. Ja, und das ist, glaube ich, mit der schwierigste Teil. Ja. Aber wenn man das geschafft hat,
da kommt es natürlich auch immer drauf an. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Liebeskummer habe, dann ist diese Akzeptanz natürlich schwieriger, weil ich denke, ja, vielleicht wird es nochmal was. Ich muss mich nur anstrengen oder so.
Aber dann ich wurde von einem Freund verlassen während meines Studiums und das hat mich... Das hat mir den Boden unter den Füßen genommen. Ja, sagt man das, gerissen? Es war wirklich schlimm. Ich bin von heute auf morgen in ein riesiges Loch gefallen. Also es war für mich richtig schlimm. Da hatte ich so das Gefühl wie damals, als ich ein Flüchtlingskind war und aus der Heimat rausgerissen wurde. Es war so unverhofft, so plötzlich. Aber das habe ich natürlich viel später erst erfahren. Und ich habe wirklich noch gehofft und gebangt und irgendwann, ich weiß ganz genau, ich sehe diesen Moment vor mir, dass ich gesagt habe und habe mich gefragt, ja, wann geht's mir denn endlich besser? Ich bin ja nur am Heulen und es ist so schlimm. Und dann habe ich mir selber gesagt, es kam einfach so in meine Gedanken hinein, es wird dann gut, wenn du es endlich zulässt. Ja, wenn ich endlich zulasse, dass es gut wird und wenn ich damit irgendwie meinen Frieden finde. Ja. Und ich sagte David, ab dem Tag ging es mir wirklich gut.
Ja, das glaube ich.
Akzeptanz.
Und dazu gehört auch hier der zweite Punkt. Krisen sind keine unüberwindbaren Probleme. Also, so wie es da steht. Also, und da auch wieder das Beispiel Liebeskummer. Ich sitze jetzt hier und habe kein Liebeskummer mehr. So, und damals kamen natürlich die ganzen Leute zu mir und haben dieses typische, das dauert ein bisschen und die Zeit halt alle Wunden und sowas. Aber da will man das natürlich nicht hören.
Ja.
Aber es ist so, man stellt sich einfach vor, wie ist es denn in 5 Jahren oder sowas? Ne? Dann ist es nämlich nicht mehr so relevant vielleicht.
Genau. Und sich auch immer wieder zu sagen, okay, also für mich bedeutet das auch, und das ist in mir drin, aufgeben ist keine Option. Also eben weil, was hast du gesagt, Krisen sind kein dauerhafter Zustand, oder?
Keine unüberwindbaren Probleme.
Genau, es sind keine und deswegen muss man sich sagen, deswegen, weil man das weiß, dass es jetzt nur eine Krise ist, die schon wieder vorbeigehen wird, deswegen muss man daran glauben,
ja,
dass Aufgeben keine Option ist.
Deswegen verstehe ich auch, offen gesagt, niemanden, der Suizid begeht, auch wenn das jetzt krasses Thema ist, aber ich verstehe es, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil einfach dieser Gedanke fehlt, hey, schau doch mal, in 5 Jahren wird es was anderes.
Nein, aber ich glaube, David, das ist ein komplett anderes Feld und Menschen, die so etwas begehen, die haben wirklich schlimme Probleme und ich würde das jetzt gerne ausklammern.
Ich nehme es zurück.
Bitte.
Und dann haben wir Dinge aus einer langfristigen Perspektive sehen, aber das ist genau das, was ich gerade irgendwie gesagt habe. Und aktiv Entscheidungen treffen und die Opferrolle verlassen. Und das zahlt ja alles irgendwie auf dieses Thema Akzeptanz ein. Ne? Also indem ich sage, okay, ich akzeptiere es jetzt, ich schaue jetzt nach vorne, ich gehe einen Schritt nach vorne, ich bin nicht mehr das Opfer. Ich entscheide mich dafür, das zu akzeptieren und weiterzumachen.
Okay.
Naja, lass uns mal dazu kommen, wie gehen wir denn mit Rückschlägen um?
Genau, jetzt hast du ja ein paar Kriterien genannt.
Genau, am Beispiel unseres Kinderwunsches. Wie gehen wir damit um? Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, fang du mal. Das würde mich jetzt interessieren.
Genau.
Ich meine, ich weiß es ja ungefähr, weil ich erlebe das seit anderthalb Jahren.
Ich musste mich ja selber irgendwie jetzt mal damit auseinandersetzen. Wie gehe ich eigentlich damit um? Und ich muss sagen, erstmal für mich ist dieser Kinderwunsch in meinem Kopf kein Rückschlag und kein Schicksalsschlag.
Ja, dann kannst du ja gar nicht mitreden.
Einfach nur etwas... Ein Fakt, der aber lösbar ist. Alle Ärzte sagen uns, das ist mit der modernen Medizin kein Problem. Und von daher ist es ja auch für mich kein Problem. Ich weiß, dass wir ein Kind bekommen werden. Und das Einzige, was mir halt auf die Nerven geht, ist, dass ich halt Geduld haben muss. Ich spreche jetzt nur von mir. Aber natürlich merke ich, dass du bist natürlich auch diejenige, die davon mehr betroffen ist. Also ich bin der Auslöser von dem Ganzen. Und du bist diejenige, die das ausbaden muss, weil du musst viele Hormone nehmen und hast da natürlich, ich sag mal, den Schmerz, die ganzen OPs oder Eingriffe, die da mit dazugehören, obwohl ich ja der Auslöser bin und da eigentlich keinerlei Schmerzen habe. Mhm. Genau, aber und deswegen gehe ich eben damit eher als Chance um, auch wenn das jetzt hier so eine Floskel ist, Rückschläge als Chancen sehen oder Fehler als Chancen sehen aus diesem Business-Kontext. Ich sehe das ja als Chance einmal, dass wir näher zusammenkommen, zusammenwachsen, dass wir dass uns noch Zeit gegeben wird, bevor wir in die nächste Lebensphase eintreten. Ich meine, wir sind jetzt hier 7 Wochen in Malaga, das hätten wir sonst nicht gemacht, auch wenn wir hier in Malaga halt auch dem Thema Kinderwunsch uns widmen und hier in der klinischen Behandlung sind, aber es ist einfach eine Chance. Mhm. Und ich sage ja auch zu dir immer, nie wieder Kondome benutzen, nie wieder verhüten. Wir brauchen uns darüber nie wieder Gedanken zu machen. Das ist für viele Menschen irgendwie ein Thema, für uns nicht.
So. War es aber auch noch nie, David. Gut. Aber ich weiß, dass dir das sehr wichtig ist, dieser Punkt.
Ja, es ist mir nicht sehr wichtig. Es ist einfach nur ein Fakt, wo man sagen, cool.
Ja, okay, ja. Cool. Ja, bist du fertig?
Ich bin fertig.
Ja. Ja, ich weiß natürlich, dass du genauso denkst. Ich weiß es. Und auf der einen Seite hat mich das tierisch aufgeregt, damals. Auf der anderen Seite bin ich unendlich dankbar, dass es so ist. Dass du genau der Typ bist, der damit so umgeht, wie du eben damit umgehst. Vielleicht erstmal die Sache, okay, warum hat es mich genervt? Also ich bin, glaube ich, dieses typische Beispiel, jetzt kann ich hier diese Checkliste, die du vorher genannt hast, auch super gut abhaken, weil für mich war es wirklich ein Rückschlag. Für mich war es so ein Wahnsinn, wie so ein richtiger, als hätte mir jemand mit der Bratpfanne ordentlich über den Kopf gehauen und mein Kopf war so nebulös, schmerzhaft, ich habe einfach nichts mehr gesehen, ich konnte auch nicht klar denken und es war eine sehr harte, gusseiserne Pfanne. Mhm. Und am Anfang, ich habe wirklich schon wieder so ein Gefühl gehabt, okay, es nimmt mich mit. Scheiße, es ist jetzt wirklich passiert. Auf der einen Seite war ich damals erleichtert, weil wir wussten, okay, es liegt jetzt vielleicht nicht an uns, wir haben nicht den falschen Zeitpunkt erwischt oder wir machen irgendwie nichts technisch falsch. Es ist egal, wie wir es anwenden, es ist jetzt auch echt blöd. Aber wir haben jetzt nichts falsch gemacht in dem Sinne, sondern die Natur sagt jetzt einfach, nö. So, das war eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, endlich nicht mehr den Eisprung verfolgen, endlich nicht mehr sagen, hier, jetzt, aber zack, bumm oder was auch immer, der Druck war weg. Und es war einfach ein erleichterndes Gefühl. Aber dann kam auch schon diese Ernüchterung, okay, scheiße, wie geht's denn jetzt weiter? Weil die Diagnose war, auf natürlichem Weg, auf gar keinen Fall kriegen wir ein Kind. Und für mich, ich habe mir schon vor ziemlich, ziemlich, ziemlich langer Zeit, Anfang 20, verboten zu sagen, warum ich schon wieder? Ne? Also dieses, war ja wieder typisch, dass es mich trifft, sondern ich habe ziemlich schnell durch diese ganzen tollen Zeitschriften und diesen spirituellen Zugang für mich selbst erfahren, dass ich einfach kein Opfer bin und dieses, warum ich, ist eine total falsche Frage, sondern einfach zu sagen, okay, es ist so jetzt, wie es ist, aber das war so wirklich so ein Moment, wo ich kurz fragen wollte, warum muss es mich denn treffen? Warum? So, aber es hat wirklich nur kurz gedauert, weil das bringt einfach keinen weiter. Aber dieses, ich akzeptiere es, dass es jetzt so ist, hat echt lang gedauert. Es war ein Thema für mich, ja, super schwer.
Und du hast ja immer noch Auf und Abs. Also
ich habe immer noch
während
und Abs.
Der Behandlung. Ja. Natürlich, also wir sind jetzt irgendwie beim vierten Versuch oder man kann es gar nicht so zählen, vierter, fünfter Versuch ungefähr.
Genau.
Und natürlich jedes Mal, wenn wir irgendwie auf welche Weise auch immer erfahren, ja, es hat wieder nicht geklappt, dann ja, aber ich glaube, dann geht es mir auch nicht so schlecht, weil ich jemanden habe, um den ich mich kümmern muss und das bist du. Also das ist wie mit der Flugangst. Ich habe Flugangst, aber du hast größere Flugangst und deswegen habe ich keine mehr, weil ich abgelenkt werde.
Ja.
Und ich sehe es dann halt auch einfach als meine Aufgabe, für dich da zu sein und dir ja die Wolken wegzu Blasen
wegzuschieben
und den Blick auf...
Ja, das machst du auch immer besser. Ich muss sagen, am Anfang warst du nicht so. Also ich würde jetzt gerne kurz berichten, wie ich das irgendwie geschafft habe, dass es eben nicht mehr so schlimm ist, dass ich mich auch irgendwie wieder auf mein Leben konzentrieren kann. Wir haben damals dann, es war Sommer, als wir erfahren haben, dass wir eben auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Und dann habe ich mich nach einer Kinderwunschklinik umgeschaut und habe, ich glaube, es ging alles auch so mehr von mir aus. Ne? Ich habe mich auch darüber informiert, ich habe sehr viel gelesen und auch geschaut, okay, was kann man denn machen? Und was mir am Anfang ganz wichtig war, ich habe sofort die wichtigsten Menschen in meinem Umfeld informiert. Also sobald ich es wusste, habe ich meinen Schwestern Bescheid gesagt, habe ich meiner besten Freundin Bescheid gesagt und irgendwie auch der dann irgendwann auch den Eltern, beziehungsweise habe den Schwestern gesagt, sie soll es der Mutter sagen. So, also wirklich, mir war es sofort wichtig, Leute in meinen Kreis zu holen. Und das ist auch bei dieser Resilienz auch wichtig, wenn wir anderen Leuten sagen, hey, wie kannst du resilient werden? Dann ist es wichtig, dass ihr wisst, ihr braucht ein Fangnetz, ja, weil die Fallhöhe bestimmt den Stresslevel. Und wenn man tief fällt, dann fällt man auch wirklich in ein tiefes Loch, ist gestresster und einem geht's schlechter. Also schaut, dass ihr ein Fangnetz habt, seien es Familie, Freunde, finanzieller Puffer oder Hobbys, was auch immer. Und ich habe so ein gutes Fangnetz. Ich habe wirklich eine ganz tolle Familie, tolle Schwestern und dich habe ich, deine Familie. Ich habe ganz tolle Freunde und das ist so absolut wichtig. Und ich habe mir dieses Fangnetz sofort zu Hilfe geholt.
Aufgespannt,
sofort. Das war richtig gut. Und so, und dann habe ich das, was ich gerne mache, zu sagen, okay, ich bin kein Opfer. Das habe ich wirklich Mitte 20 mir dann aufgehört zu sagen, ich bin kein Opfer, auf gar keinen Fall. Ich bin für mein Leben selbstverantwortlich, ich schaffe das. Und dieser Glaube an sich selbst, der ist so wichtig, dass man weiß, okay, stark. Und ich behaupte nicht, dass ich das immer kann. Du bist da auf jeden Fall mein Motivator, der mich immer wieder dazu drängt. Glaub an dich selbst, glaub an uns, das wird schon. Manchmal braucht man das einfach. Aber es ist wichtig, dass man das selber auch glaubt. Und ich sag's mal so, wenn man es nicht wirklich gelernt hat oder sowieso voll der selbstbewusste Typ ist und alles im Leben super geregelt kriegt, dann braucht man manchmal auch professionelle Unterstützung. Und das ist auch nicht schlimm. Du hast ja vorhin gesagt, hätte ich damals bloß psychologische Unterstützung gehabt, dann. Und ich habe mir auch solche Unterstützung geholt. Und das ist super, das ist überhaupt keine Schwäche. Im Gegenteil, ich wünschte, das müsste man irgendwie, das würde jeder Arbeitgeber sein.
Ja, das wäre nicht mehr so ein Tabuthema.
Ja, das ist so, dafür sind die da. Es gibt Dinge, die habe ich im Leben einfach nicht gelernt. Dafür sind Eltern auch nicht irgendwie da. Das ist super, das hat mir wahnsinnig geholfen, mich selber zu stärken und einige Dinge klarer zu sehen. Und ja, also professionelle Hilfe ist auch ein Fangnetz.
Ja.
Und ich habe mir immer wieder, oder was ich mir in diesen anderthalb Jahren auch immer wieder sage, was ist auf meiner Habenseite? Was ist nicht immer so schlecht, wir haben jetzt keine Kinder, oh Mensch, uns geht's so schlecht. Nein, was habe ich? Ich habe einen ganz tollen Mann und ich habe dich ja geheiratet, weil ich dich liebe. Ich habe mich für dich entschieden, mit oder ohne Kinder, ohne dich wäre mein Leben nicht so schön. Ohne dich wäre mein Leben sinnlos. Und ich bin super dankbar, dass du mich gefragt hast, ob ich deine Frau werden will. Und dass du mich so glücklich gemacht hast. Und ich habe das, also das ist mein größtes Glück. Und wenn du nicht da wärst, würde ich auch dieses Kind nicht wollen. Also ich habe ganz, ganz viel auf meiner Seite. Und das muss ich mir immer wieder sagen. Und auch die Möglichkeit, dass ich selbstständig sein kann, dass ich einfach sagen konnte, hey, Leute, ich komme nach den Sommerferien nicht mehr, ich mache mich jetzt selbstständig, ich habe ein eigenes Geschäft, ich habe Kunden, ich bin selbstständig, ich habe eine eigene Firma und das ist so cool und das ist so toll und wirklich immer wieder sagen, ich bin gesund, wir sind gesund, meine Familie ist gesund. Was haben wir, was steht auf unserer Habenseite? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Diese Krise, denkt dran, sie ist nicht von Dauer. Also immer gucken, was habe ich? Was habe ich geleistet? Was kann ich gut? Das pusht einen auch. Das gibt einem auch echt ein gutes Gefühl. Ja, und dann klar, Kampf nach vorne. So, was kann ich tun? Und das hilft mir. Also ich liebe es, Lösungen zu finden und dann zu sagen, zack, und los geht's.
Also ich glaube, du bist zu 50% in der Hochzeitsbranche und zu 50% Reproduktionsmedizinerin. Also du kannst, glaube ich, einigen Ärzten das Wasser reichen, so viel, wie du dir über die Zeit angelesen hast. Und wie oft du zu mir gesagt hast, ah, du musst dich auch mal mit auseinandersetzen, Mensch.
Ja, genau, das hat mich wirklich, ich habe gedacht, du bist so passiv. In manchen Situationen hätte ich mir gewünscht, dass du, man, das fand ich auch gut bei dir, du hast gesagt, hey, es gibt Ärzte, die sagen, das klappt und so, aber ich hätte mir gewünscht, dass du sagst, okay, ich habe auch mal recherchiert, was könnte ich denn jetzt zum Beispiel tun? Gesünder essen, besser leben, aufhören, so viel Alkohol zu trinken, nein, was auch immer, ja? Hm. Oder Präparate zu nehmen, man musste dich ja quasi immer irgendwie zwingen. Ich hätte mir gewünscht,
dass du... Ja, weil jeder Arzt doppelt und dreifach betont hat, wie schlecht die Qualität meiner Samenzellen auch ist und... Ja, selbst wenn sich meine Samenzahl irgendwie verzehnfacht oder sowas durch gutes Essen, kein Rauchen, kein Alkohol, viel Schlaf, kein Sport, viel Sport, dann können wir trotzdem, brauchen wir trotzdem
Reproduktionsmittel. Das weiß ich, aber das Signal wäre ein anderes gewesen. Ja, das Signal, das da von dir ausgegangen wäre, wäre einfach ein anderes gewesen. Ja, weil ich glaube auch daran, dass die Natur manchmal einfach willkürlich ist und dass sie da uns vielleicht doch entgegengekommen. Ja. Und ich glaube auch daran, dass wenn wir uns einmal auf den Weg machen, Gutes zu tun, dass einfach Gutes folgt. Und das hätte ich mir von dir gewünscht, dass du einfach gesagt hast, weißt du was, ich fange jetzt mich gesund an zu ernähren, ich beschäftige mich mit dem Thema und. Ich glaube einfach, es zieht mehr Gutes an sich.
Ja, so, Gutes das hätte mir, zieht Gutes nach sich.
Genau, das hätte mir damals sehr, sehr geholfen. Aber wir haben ja dann unsere erste ICSI gehabt und ja, genau, ohne jetzt zu ins Detail zu gehen.
ICSI gleich Behandlung.
Genau, Intra, oh Gott, das kann ich wirklich gar nicht, auf jeden Fall Befruchtung im Reagenzglas. Und dann kam es zum Transfer von einer Blastozyste, also von einem Embryo.
Einem ganz, ganz kleinen Embryo.
Einmal ganz klein. Und beim ersten Mal hat es auch eigentlich geklappt. Ich wurde schwanger. Und das war so, ich war überfordert komplett mit dieser ganzen Thematik. Weil, wie du gesagt hast, man wird hormonell stimuliert, obwohl du, ohne es jetzt irgendwie mit dem Finger auf dich zu zeigen, obwohl ich nicht der, das ist jetzt aber, obwohl ich nicht schuld bin.
Ja, ist ja so, ja, ist genau. Ja so, ich bin schuld.
Aber es ist egal, weil die Frau trägt das meiste, also die ganzen Hormonpumpen, die man nehmen muss, um eben mehr als eine Eizelle zu produzieren, damit alle irgendwie befruchtet werden können, weil damit die Chancen steigen, bla bla bla. Mhm. Dann ist es auch immer so, dass dieses Thema, das war so neu, so frisch und dann war der Arzt nicht einfühlsam genug, dann war komplett bei mir aus der Ofen. Aber es hat leider auch nicht geklappt, also in der achten Woche gab es einen Schwangerschaftsabbruch und das auch nochmal so, es waren so 3 Monate von Behandlung bis zum Schwangerschaftsabbruch. Die haben mich komplett vom Kopf her total kirre gemacht, ich war richtig am Boden zerstört. Und dann der Moment, wo ich meinen Körper wieder hatte, wo ich angefangen habe, Sport zu machen, mich wieder zu motivieren, ins Büro zu gehen. Meine Kunden, habe ich gemerkt, boah, ich bin so viel mehr als das. Natürlich möchte ich ein Kind, aber ich kann darauf nicht meine komplette Energie verschwenden, weil ich so viel mehr habe, so viel mehr bin. Ja. Und das hat mir auch bei den nächsten Behandlungen echt geholfen, zu wissen, hey, das ist ein Teil meines Lebens und ja, wir versuchen es jetzt und das ist wirklich ein Prozess. Also jetzt ein Jahr später denke ich auch so, wow, umso schneller man Dinge akzeptiert und bereit ist, optimistisch daran ranzugehen, zu sagen, was habe ich alles auf der Habenseite, was kann ich tun, damit es besser wird, wird es einfach besser. Es eröffnen sich einem so viele Chancen und das ist hier in Malaga, 7 Wochen hier zu sein, super. Hätten wir sonst jetzt mit einem Kind bestimmt nicht gemacht.
Nee, auf jeden Fall nicht gemacht.
Und wir haben, entschuldige, jetzt muss ich nochmal unterbrechen, wir haben sehr viel miteinander geredet. Ja. Das war auch wichtig. Also wir haben
auch deswegen, also das hattest du ja auch betont, wenn wir einfach ein Kind bekommen hätten, dann hätte uns das Kind vielleicht aus der Bahn geworfen. Denn also unser Umfeld kriegt jetzt Kinder und wir merken, was es halt, oder wir hören aus erster Hand, was es halt für einen Riesenaufwand ist und Riesenstress bedeutet. Und wir haben irgendwie die Zeit, uns richtig damit auseinanderzusetzen, uns in der Zeit wirklich kennenzulernen, das Kind noch mehr schätzen zu lernen, obwohl das, glaube ich, eine blöde Aussage ist. Aber wir haben einfach viel länger Vorbereitungszeit.
Obwohl ich glaube, ganz viele Eltern lachen jetzt einfach und sagen, jede Vorbereitungszeit bringt einfach nichts. Wenn es da ist, wird alles aus der Bahn geworfen. Aber bitte nehmt uns die Illusion nicht. Wir glauben daran, dass das gehört mit zur Strategie.
Ja, also ich finde deine letzten Worte sehr, sehr gut aufbauen, passend, auch übertragbar irgendwie von der Kinderwunschbehandlung in andere Lebenslagen. Also man merkt, du kennst dich aus mit dem Thema Resilienz, du bist schon oft an deinen Rückschlägen gewachsen. Und ich glaube, dass wir in dieser Folge, die ein bisschen ernster, ein bisschen emotional aufgeladen war, den Zuhörern irgendwie, euch, ihr da draußen, hallo, richtig was mit auf den Weg geben konnten.
Ja, und, aber ich bin noch nicht fertig.
Du bist noch lange nicht fertig.
Ich merke, du möchtest hier Schluss machen, haben wir noch, weil ich würde gerne noch mal ein paar Sachen loswerden, wie man, was ja auch hilft, was mir auch geholfen hat. Mhm. Ich brenne für dieses Thema. Mir hat auch Achtsamkeit sehr geholfen.
Das habe ich auch noch stehen, ja.
Sehr schön. Achtsamkeit. Wie gesagt, in meiner Kindheit habe ich ganz viel schon mitbekommen, aber niemals Achtsamkeit. Meine Mutter hatte keine Zeit für Achtsamkeit und das ist auch in Ordnung, das ist so. Aber es ist wichtig, auf mal ganz kurz die Welt anzuhalten, zu schauen, wo stehe ich, wer bin ich, was kann ich, was habe ich und einfach mal kurz zur Ruhe zu kommen. Weil resilient ist nicht mehr so wie früher. Also man kann auch resilient sein, indem man einfach immer nur macht, 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 aber es wird auf Dauer nicht funktionieren. Man bricht irgendwann zusammen, man muss sich zwischendurch auch erholen. Einfach Erholung, den Kopf erholen, die Seele erholen und das ist ganz wichtig und das kriegen wir hin mit Meditation. Meditieren ist super dafür. Ja, während einer Meditation oder während dieser Achtsamkeit bejaht man das Leben und darum geht es ja. Wir wollen doch alle glücklich sein. Wir wollen doch alle das, was wir haben, schätzen. Wir wollen das Beste aus dem jetzt und hier aus unserem Leben rausholen. Also meditieren und dadurch wird auch der Glaube an sich selbst gestärkt und man wird tatsächlich optimistischer. Man kommt aus diesem Gedanken, negativen Gedankenstrudel auch mal raus. Den muss man ja zwischendurch anhalten und dafür ist Achtsamkeit, Meditation sehr, sehr gut.
Ja, und also ich habe das auch hier stehen, Meditation irgendwie, also Achtsamkeit finde ich so ein wenig anfassbaren Begriff, aber der geht halt mit der Meditation mit ein. Und ich hätte nicht gedacht, wie stark die Wirkung von Meditation ist. Also wir machen das jetzt ja auch leider nicht allzu regelmäßig, aber
ja, deswegen sage ich ja, Achtsamkeit ist nicht nur Meditation, sondern mal den PC am Schreibtisch zumachen und ganz kurz mal innezuhalten. Mhm. Innezuhalten oder wenn du Zähne putzt, sich nur auf das Zähneputzen zu konzentrieren. Ja, einfach nicht die Gedanken hier und da, also achtsam auch zu essen. Das, was deine Schwester so verpönt, aber es ist manchmal so ganz langsam zu schauen, was habe ich auf dem Teller. Oder wenn jemand redet, ihm ganz aufmerksam zuzuhören und nicht schon mit den Gedanken woanders zu sein. Also das ist auch.
Ach, ja, wenn du jetzt darauf anspielst, ich habe ja jetzt gerade einen Termin, ich musste den nur in 2-3 Minuten.
Nein, das ist schon okay.
Ja, ja und okay. Genau, Sport habe ich dann bei mir noch dastehen. Mhm. Also das hilft mir eigentlich in jeder Lebenslage irgendwie, Ausdauersport, Laufen gehen.
Genau, das ist dein Fangnetz.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, David, dass du dieses Thema heute ausgesucht hast, weil das hast du gemacht.
Ja, und ich merke, wir sollten auf jeden Fall nochmal so ein Thema über Achtsamkeit, Meditation, weil das hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel mit Business zu tun. Die Folge war jetzt ja wenig vom Business geprägt, aber Achtsamkeit im Business-Kontext ist ein riesengroßes Thema gerade und ist etwas, was wissenschaftlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass Achtsamkeit, Meditation.
Absolut. Oh, aber da hätte ich gerne einen Gast.
Ja, ja.
Auf jeden Fall.
Oh, ja. Mit dabei. Auf jeden Fall. Mhm.
Ja, und ich meine, diese Kinderwunsch-Sache, die hatte schon auch was mit Business zu tun, jetzt vielleicht in diesem Podcast, aber für mich war ja auch ausgenockt, monatelang, wochenlang, ja, klar, weil ich einfach komplett irgendwie im Strudel war und jetzt habe ich ein Gleichgewicht gefunden. Wie kann ich mich körperlich darauf vorbereiten, geistig und trotzdem meinen Kunden gerecht werden, meinem Business?
Ja. Also, ganz genau.
Mit einigen Methoden. Gut, super. Vielen Dank, David. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch sehr
viel
Spaß gemacht.
Zuhören.
Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr noch da seid. Und wir hoffen beide, dass wir euch ein bisschen was mitgeben konnten, dass wir euch ein bisschen inspirieren vielleicht konnten, wie man mit dem Thema Rückschlägen umgeht und wie man Rückschläge zurücksteckt.
Verzeiht uns, wenn wir das eine oder andere blöd gesagt haben. Wir wollten natürlich keinen verletzen. Es ist auch ein heikles Thema. Wie gesagt, jeder empfindet Rückschläge anders und für jeden, ja, genau, also falls wir irgendwas gesagt haben, falls wir irgendwas gesagt haben sollten, nehmt es uns bitte nicht übel, wir sind Laien. Genau, und irgendwann nächstes Jahr nehmen wir diesen Podcast auf, so Gott will, und man hört eine Katze. So, David, hab einen schönen Tag. Viel Spaß bei deinem Termin.
Habt ihr auch einen schönen Tag. Habt ihr eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche. Wir hören uns dann. Ciao, ciao.
Ciao.